Herzlich willkommen, liebe HörerInnen und vor allem liebe ZuschauerInnen, zu Folge 116 des Advantage Podcasts. Es ist eine ganz besondere Folge. Eine neue Zeitrechnung startet für diesen Podcast. Mein Name ist Yannick Schneider und ich habe diesen Podcast seit 2020, seit der Corona-Zeit, alleine geführt, nur mit Audios, 3,5 bis 4 Jahre lang, 115 Folgen und jede Menge Sonderfolgen. Und jetzt kann ich ganz stolz und happy verkünden, dass ich das alles nicht mehr alleine mache, sondern mir den Tennisprofi Daniel Masur mit ins Boot geholt habe. Hallo Daniel.
Hallo Yannick. Freut mich unglaublich, dass ich hier heute mit dir sitzen darf. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich hoffe, ich werde es in der nächsten Zeit zurückzahlen können und freue mich einfach unglaublich auf das gemeinsame Projekt. Bin gespannt, was wir zusammen umsetzen können. Und jetzt natürlich erstmal auf die erste Folge.
Ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Ich habe gerade so ein bisschen Kribbeln wie damals im April 20, als die allererste Folge mit Jan-Lennart Struff aufgenommen wurde. Damals nur mit Audio, ich noch in Hamburg. Er war, ich weiß gar nicht, ob er auf dem Turnier war oder in Warstein. Nee, es war ja während der Corona-Pause. Da ging die weltweite Pandemie gerade los. Und da war ich richtig nervös und Struffi war so nett, weil er damals ja gar nicht wusste, hören das überhaupt irgendwelche, ja? Und daraus sind 115 Folgen geworden. Du warst 3 oder 4 Mal zu Gast?
Ich glaube, es waren 3 Mal, zuletzt gar nicht so lange her. Und ja, du hast es angesprochen, in der Corona-Zeit, in der Phase, wo alle sehr, sehr viel Zeit hatten, habe ich auch jede Folge gesuchtet. Die ersten Interviews waren sehr, sehr spannend vor allem und ich habe mich dann auch sehr, sehr geehrt gefühlt, muss ich sagen, als du mich dann quasi endlich mal gefragt hast. Ich weiß gar nicht, ob ich noch in den ersten 50 Folgen da war, aber relativ früh und habe dann Folge für Folge geschaut, wer schon alles da war und genau, verbinde ich auch noch so ein bisschen mit der Corona-Zeit, dass dein Podcast so aufkam,
ja. Ja, wir haben jede Menge zu bereden. Es gibt auch heute wahrscheinlich vor allem auch ZuschauerInnen, die vielleicht zum ersten Mal zuschauen, weil wir das Ganze auch auf YouTube veröffentlichen werden. Und ihr schaut es wahrscheinlich gerade auch auf YouTube. Deswegen haben wir einiges zu erzählen. Deswegen trotzdem heute auch nochmal Vorstellungsrunde. Ich bin Yannick Schneider. Ich bin 33 Jahre alt noch. Bin freier Journalist seit 2019, war davor bei verschiedenen Stationen fest. Einer meiner Schwerpunkte ist bei den festen Stationen bei Spox und beim Tennismagazin, wie der Name schon sagt, Tennis geworden. Und die Fachexpertise habe ich genutzt, die Erfahrung auch auf Grand Slam Turnieren, um mich selbstständig zu machen und bei den größeren Medien auch Fuß zu fassen. Das habe ich dann peu à peu geschafft. Mal besser, mal ein bisschen schwieriger und bin bis heute selbstständig, unter anderem für die FAZ, für die digitalen Medien der Sportschau, für Zeit Online, um mal 3 zu nennen. Und dieses Podcast-Baby war bis zum heutigen Tag, Mitte April, mein eigenes Produkt. Ja, und du, Daniel, bist schon ganz lange Tennisprofi.
Ja, richtig. Sonst in dem Podcast hast du immer so ein wunderschönes Intro gemacht, bei dem man sich immer geehrt gefühlt hat. Ja, mein Name ist Daniel Masur, inzwischen 29 Jahre alt. Ich wohne in der Nähe von München und hatte ein Career High von ungefähr 180 im Einzel und bei 150 im Doppel. Habe alle Grand Slam Turniere gespielt, in der Quali in Wimbledon mich 2021 qualifiziert, einen Einsatz im Davis Cup gehabt. Für Deutschland in Berlin gegen Polen und ja, das war es soweit zu meiner Person.
Ich bin immer noch ein bisschen länger bei den Grand Slams vor Ort, bis der letzte Deutsche ausgeschieden ist, was durch Alexander Zverev auch in der Regel relativ spät sein kann. Ich war tatsächlich auch da 2021 in Wimbledon bei deiner Hauptfeldteilnahme und wenn es gut läuft, dieses Jahr läuft richtig gut, peu à peu wieder auf dem Weg nach oben nach Handgelenksverletzung. 3 Future-Titel schon geholt?
Ja, ich meine, es waren 3 yes. Und ein Challenger-Finale, was man nicht außer Acht lassen sollte, aber definitiv dieses Jahr läuft wieder sehr, sehr gut, sehr, sehr viele Matches gewonnen. Wie gesagt, wir haben vor ein paar Wochen eine ausführliche Folge dazu aufgenommen und ja, bin einfach froh, gesund und fit wieder mehrere Monate am Stück zu spielen.
Für was dieser Podcast stand, wissen die StammhörerInnen schon. Es war ein unabhängiger, freier Podcast ohne Werbung, der auch investigative Themen angesprochen hat, so wie dafür stehe ich auch, Matchfixing, Doping. Es waren 50 verschiedene Tennisprofis zu Gast. Für alle, die jetzt Angst haben, dass das ein bisschen anders wird, das wird nicht so. Wir haben uns ein tolles Konzept überlegt. Es wird so sein, dass ab sofort Daniel fester Bestandteil ist dieses Podcasts, gleichberechtigt mit mir, 1 bis 2 Mal im Monat fest zu Gast sein wird in der Folge mit mir, wo wir über alles reden, Profi-Tennis, unsere Zugänge als Journalist, als Tennisprofi. Wally kommt, das ist ja sein Spitzname, Wally, da können wir gleich auch nochmal drüber reden, kommt er in ganz andere Bereiche auch bei Tennisturnieren rein, hat auch nochmal ganz andere Ansichten. Das kann nur positiv sein und das haben wir auch bei den letzten Podcasts zusammen gemerkt, dass wir da immer besser viben. Und ich erzähle auch gleich nochmal, wie das kam, dass wir zusammenarbeiten, aber zunächst nochmal, wie es sein soll. Also 1 bis 2 Folgen pro Monat mit uns beiden zusammen. Die langen, ausführlichen Interviews mit anderen Tennisprofis, und das ist die absolut gute Nachricht, die wird es weitergeben, auch 1 bis 2 Mal im Monat. Geplant von mir, durchgeführt auch von mir, und wir behalten uns einfach mal die Option offen bei dem einen oder anderen Gast, wenn es auch zeitlich passt, weil Wally wird weiterhin natürlich auch Turniere spielen und gewinnen, dass er dann einfach dazukommt und vielleicht auch mal die ein oder andere Frage stellt, die ich so nicht stellen kann. Das zu den inhaltlichen Veränderungen bzw. Anpassungen. Das andere Thema war, bisher konnte man diesen Podcast ja bei Patreon unterstützen. Wally, du warst auch mal temporär auch Unterstützer, waren immer so zwischen 50 und 80 Leuten. Es war aber immer ein Mammutprojekt für mich, das ich komplett alleine gestemmt habe, also Planung, Umsetzung, Social Media, Akquise etc. Und man hat auch richtig, glaube ich, gemerkt, und du auch, dass ich immer mal so Aufs und Abs habe und dass es richtig gut läuft und dann kommt man nicht mehr hinterher etc. Wir werden uns öffnen, ab sofort wird es alle Folgen, unsere Folgen, aber auch die mit externen Gästen for free geben, überall in ganzer Länge bei allen Podcast-Anbietern, zusätzlich bei YouTube, und es wird auch Videoschnipsel, Insta-Reels bei Instagram geben, auch da werden wir uns professionalisieren, haben uns professionalisiert, wie ihr seht, mit besseren Mikros. Ich habe dich noch nie so glücklich gesehen im Übrigen, als du mir das geschickt hast, als dein Material ankam. Warst du jemals schon so glücklich?
Ja, zum Glück schon, aber wenn ich irgendwie was mache, dann möchte ich es richtig machen und so, dass es mir auch sehr, sehr viel Spaß macht und dass dann ja quasi meine Erwartungen dann auch herankommt und dem die Möglichkeit geben, vernünftig umgesetzt zu werden. Deswegen, ja, als ich das Paket mit dem Material öffnen durfte, war es schon ein sehr, sehr cooles Gefühl. Fühlt sich alles natürlich sehr, sehr wertig an und ich schätze sowas auch einfach extrem, mit sowas arbeiten zu dürfen und zu können. Und ja, das Wichtige wird natürlich der Inhalt sein, den wir beide produzieren, und da freue ich mich natürlich am meisten drauf, und das Material ist dann irgendwo Beiwerk, aber ist halt wie beim Tennis. Das hilft dann, wenn man einen guten Schläger hat und die Seite gut bespannt ist und man ein frisches Griffband hat, dann ist man einfach einen Tick mehr ready.
Und im Team ist man auch einfach stärker. Wir konnten uns jetzt zusammen, das ist auch einfach ja nur die Wahrheit, zusammen auch nochmal viel besser ausstatten, jetzt zusammen einen Start machen, zusammenlegen in allem drum und dran. Und ja, ich bin richtig hyped, dass das läuft. Zum Thema Patreon wird es so sein, dass das erstmal so bleibt. Ihr könnt mich und diesen Podcast, uns zusammen, meine Arbeit als freier Journalist, aber auch die nicht unerheblichen Kosten und Mühen, die wir jetzt nicht scheuen, weiterhin unterstützen bei Patreon. Ihr bekommt diese Folgen alle weiterhin einen Tag vor allen anderen, zuerst in ganzer Länge, und ihr könnt weiterhin eigene Fragen einreichen über Patreon an mich, an Wally und an alle externen Gäste, das hat bisher ja auch super geklappt, und es wird weiterhin die ein oder andere Sonderfolge geben, wie ihr das gewohnt seid von Grand Slam Turnieren. Ich bin akkreditiert bei den French Open, ich bin akkreditiert in Wimbledon, das wird es dieses Jahr auf jeden Fall geben, sowie bei den deutschen Turnieren. Wir nehmen auf übrigens an der Tennis Base in Oberhaching, es ist die Turnierwoche der BMW Open in München bei den Herren und dem Porsche Grand Prix in Stuttgart. Bei den Damen, bei beiden Turnieren war ich vor Ort. Du warst vor Ort, da reden wir gleich drüber, aber ich würde ganz kurz noch über deinen persönlichen Ansatz auch reden. Warum tust du dir das an? Warum schließt du dir so viele Türen mit dem Einstieg in den Advantage Podcast?
Ja, das wird man noch sehen, ob sich mehr Türen schließen, als sich vielleicht am Ende öffnen. Also ich hatte tatsächlich vor ein paar Jahren mal die Idee, ein eigenes YouTube-Format oder einen eigenen Podcast zu machen, mit auch sehr, sehr langen und eher tiefgründigeren Interviews mit Spielern, weil ich ja einfach die Möglichkeit habe, auf Turnieren auf relativ kurzem Dienstwege den einen oder anderen anzusprechen, und hätte mir vorstellen können, dass da auch einige Bock drauf gehabt hätten, sich einfach mal ein bisschen off-topic zu unterhalten, wie tickt der Mensch quasi eigentlich hinter dem Tennisspieler. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es dann aber nie wirklich in die Tat umgesetzt. Medienaffin bin ich grundsätzlich eh. Also ich hatte vor 7 Jahren auch mal einen aktiven YouTube-Account, wo ich Vlogs von Turnieren hochgeladen habe, wie ich bei den French Open war. Ist, glaube ich, einer der bekanntesten, sage ich mal. Bin mit der Kamera ein bisschen, habe ich meinen Tag gezeigt, bin ein bisschen durch die Stadt, habe nach den Matches erzählt, wie es so gelaufen ist, und habe einfach so ein bisschen mich da ausgelebt, verkünstelt.
Alles außerhalb der Anlage? Weil heute wird man, glaube ich, verhaftet, wenn man auf der Anlage bei den French Open Videomaterial macht ohne Videorechte.
Ja gut, also ich habe so ein bisschen immer so Zwischensequenzen von in den Umkleiden, so die beschrifteten Spinte, die man da hat, gezeigt und so. Also ich glaube, das ist alles noch in einem Rahmen, wo es jetzt niemanden groß auffällt und sich jemand beschwert hätte. Aber grundsätzlich macht mir es einfach enorm viel Spaß. Und deswegen, ja, habe ich, war ich sofort ja Feuer und Flamme, sage ich mal, oder erstmal sehr, sehr optimistisch gestimmt der Zusammenarbeit dir gegenüber, weil mir die Podcasts einfach immer enorm viel Spaß gemacht haben. Und
ich zahle ihn ab sofort, dass er das sagt.
Ich auch mal mit der Anfrage kam, stell mir mal ein paar schwierigere Fragen. Ja, gib mir mal ein paar Themen, ein paar Vorlagen.
Ich erinnere mich noch, ich glaube, als du das erste oder das zweite Mal zu Gast warst, da war ich noch in Hamburg, habe ich noch in Hamburg gelebt. Und da hast du mir das danach gesagt. Und ich dachte mir so, will er mich jetzt ein bisschen auf den Arm nehmen? Oder meint das ernst? Oder du meinst es tatsächlich ernst? Und das mit dieser Medienaffinität ist auch nicht gelogen bei dir. Man merkt schon, du reflektierst sehr viel und du siehst auch, wer medial Arbeit macht und wer nicht oder wie was veröffentlicht wird. Diese Medienschulung, die fehlt ja generell in Deutschland so ein bisschen. Das macht es uns auch in der heutigen Zeit als Journalisten in der digitalisierten Welt durchaus schwer. Ich habe ja in der letzten Folge zugegeben, dass du eigentlich der einzige Tennisprofi bist, und ich bin ja jemand, der immer so sagt, so ja, ich bin unabhängig und investigativ und man muss auch immer Distanz wahren und so. Mir ist es über die Monate und Jahre eigentlich immer schwerer gefallen, zu dir so ein bisschen so die Distanz zu wahren, weil wir halt schon ganz gut gevibed haben und so weiter. Und tatsächlich habe ich diesen Gedanken mindestens, ich glaube, schon ein bisschen vorher, vor der letzten Folge, aber danach, nach der Folge, weil auch fast die meisten Kommentare immer kommen, wenn du oder Rudi Mollecker zu Gast sind. Und ihr seid jetzt ja nicht die Spieler, die mit der höchsten Ranking-Position, die bei mir zu Gast waren. Aber die meisten Kommentare und Feedback und fast nur positives Feedback kam eigentlich immer von euch, also über euch, von den HörerInnen, über die Instagram-Seite advantage-podcast ist auch so der Ausspielweg in den sozialen Medien, der in Zukunft bei uns ganz wichtig sein wird. Falls ihr noch nicht folgt, gerne, genauso wie hier natürlich auch bei YouTube, diesen ganz jungen Kanal, gerne mit einem Abo lassen und gerne auch einen Kommentar drunter lassen, egal in welche Richtung, gerne auch mit Fragen an Wolli. Wir werden die dann in den zukünftigen Folgen beantworten. Aber da kamen tatsächlich die meisten Rückmeldungen, und ich habe diesen Gedanken so ein bisschen mit mir rumgetragen, und wir haben ja durchaus schon Privatkontakt schreiben, und tatsächlich habe ich dich gefragt, nicht mit so einer mutigen offiziellen Anfrage oder so, sondern wir hatten uns gerade Insta-Reels rumgeschickt, wahrscheinlich wieder über irgendwelche Fußballer von 2008 oder so. Ich weiß nicht genau, was es war.
Ja, keine Ahnung, was es genau war, aber ich glaube, wir haben da den gleichen Humor und sind da irgendwo auf einer Wellenlänge, was so ein bisschen die Freizeitgestaltung auf Instagram angeht. Sei es Fußball, sei es Tennis, sei es irgendwas, was gerade auf einem großen Turnier passiert ist, da pingen wir uns gerne mal an. Und kam für mich sehr, sehr überraschend, die Anfrage, aber das habe ich ja jetzt schon dreimal gesagt, hat mich sehr gefreut und hab's jetzt einfach auch gerne da die Zusage gegeben.
Du hast sofort zugesagt. Also es war wirklich so 4-5 Reels ausgetauscht und dann so, ey, Wolli, übrigens so und so, Und dann hast du gesagt, ja, geil. So, und seitdem, das ist jetzt vielleicht 4 Wochen her, also wir haben wirklich Gas gegeben. Ich habe ein Konzept geschrieben, du hast Konzept ergänzt, wir haben technisch aufgerüstet, wir haben, das übernimmst du bitte, mal ein Shoutout an einen ganz, ganz lieben Kollegen hier von der Tennis Base.
Ja, genau, also Grüße an Nico aus dem Off für die Hilfe bei der Folge hier. Ganz, ganz große Klasse, dass du uns hier beiseite stehst und die erste Folge mit aufsattelst.
Ja, das ist sozusagen eine Pilotfolge, richtig professionell produziert hier auch mit mehreren Kameras. In Zukunft wird es so sein, wenn wir beide zusammenkommen, dass wir natürlich an unterschiedlichen Orten sind. Entweder sind wir beide an unterschiedlichen Turnieren, vielleicht auch mal beim selben Turnier, aber wahrscheinlich auch oft jeweils zu Hause. Dann nehmen wir dann aber auch mit Video auf. Wir haben uns Handy, Stativ etc. alles geholt mit Licht. Wir haben 2 weitere Leute mit im Boot. Einmal meinen ganz lieben Kollegen, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, Dennis Heinemann, ehemaliger Regionalligaspieler im Tischtennis und Polizist, der seine Karriere und seinen Beamtenstatus vor mittlerweile 4 Jahren zusammen mit seiner Freundin aufgegeben hat, um Journalist, Kommentator und Moderator zu werden, und der hatte mir bei den European Championships in meinem Team geholfen. Seitdem sind wir in Kontakt, ein absoluter Technikprofi auch. Der wird uns in Zukunft helfen beim Schnitt und bei der Professionalisierung mit dem Audio. Und dann haben wir noch Amelie mit im Paket, die für die TG Hausen Shoutout auf Instagram super coole Insta-Reels macht, und die wird uns in Zukunft da ein bisschen professionalisieren, weil ich bin, was so Insta-Reels angeht, ein übelster Boomer. Sieht man auch immer. Ich habe mein letztes Insta-Reel für die Advantage-Seite in Ungarn gemacht, aus Tatabánya beim Davis Cup. Nur ich habe halt davor ein Interview mit der FAZ, dann mit Struffi gemacht, dann verschriftliche ich das, dann nehme ich noch einen Podcast auf und dann will ich es schön irgendwie auf Instagram machen, aber habe gar nicht die Qualities, und ich habe zum Beispiel aus lauter Eile einfach vergessen, so ein Startbild halt zu machen. Ja, und dann kommt einfach ein schwarzer Bildschirm, und als Amelie das gesehen hat, dachte ich so, ey, Yannick, hier brauchst wirklich Hilfe. Deswegen, wir haben zwei richtig gute Charaktere jetzt im Boot, und ja, ich freue mich.
Ja, ja, zu den Insta-Reels, also ich habe ja auch ein paar auf meinem Channel, und kann man schon mal, also 30 Minuten locker, 60 Minuten. Ja, also mir macht das schon Spaß, aber ich möchte natürlich auch irgendwo meine Kompetenz hier auf dem Inhalt und dann auch auf dem Tennisplatz beibehalten und mir dann auch, vor allen Dingen, wenn das Projekt jetzt hier anläuft, dann nicht alles aufbürden, und bin da sehr, sehr happy, dass wir die beiden da als Unterstützung im Team haben, und deswegen auch nochmal an dieser Stelle ein großes Dankeschön.
Voll. Wie gesagt, wenn es eine One-Man-Show ist, man kann nicht jeden Brand immer perfekt löschen, deswegen sind wir jetzt gut aufgestellt, und ich hätte auch wirklich nicht jeden mit ins Boot geholt. Mir ist es ganz wichtig, dass dieses journalistische Verständnis da ist. Du kommst aber nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, und da können wir echt, ich bin sehr gespannt, auch wie sehr du dich in den nächsten Wochen und Monaten mal aus dem Fenster lehnen wirst bei dem einen oder anderen Thema. Da bist du wahrscheinlich selbst noch gespannt, wie sehr du ins Reden kommst. Das werden wir auf jeden Fall verfolgen und beobachten. Wir sind in Oberhaching an der Tennisbase, ich habe es schon gesagt, und es ist heute Mittwoch, ein jetzt nicht mehr ganz so regnerischer später Nachmittag, aber als wir hier aufgebaut haben, war gerade noch Regenunterbrechung in München, heute in der Zweitrundenpartie von Alexander Zverev, Ende des ersten Satzes. In Barcelona wird gespielt, in Stuttgart wird gespielt, in Rumänien wird auch gespielt, und wir wollen natürlich über Tennis reden. Aber zuerst auch mal über dein Tennis, weil du bist als Alternate, und das war wirklich last minute auch, du hast mir erzählt, dass dir ganz viele Leute ein bisschen auch auf die Nerven gegangen sind, weil natürlich jeder, der dir die Daumen drückt, dir auch wahrscheinlich auch bei WhatsApp schreibt, bist du schon drin, Freitag, du bist last minute reingerutscht, ne?
Ja, also in so einer Situation, wo man irgendwie Freitagabend noch auf seinen Einsatz für einen Samstag wartet, und einige Leute im Hintergrund hat, die das Ganze verfolgen, da wird einem nochmal bewusst, wie verrückt eigentlich diese Tennisregeln sind, weil du machst dein Abschlusstraining auf der Anlage und du weißt nicht, ob du nächste Woche am nächsten Tag in München spielst oder vielleicht doch in Barcelona noch reinkommst und vielleicht nochmal kurz schauen musst, ob du noch einen Flug bekommst, wie es mit den Wildcards aussieht. Und ob jemand nach der Deadline noch rauszieht aus dem Hauptfeld, dann jemand aus der Quali ins Hauptfeld geht und so weiter. Also das ist einfach im Tennis kompletter Wahnsinn, was da abgeht, wie wenig Planungssicherheit man hat. Man hat zum Beispiel auch für mich jetzt irrelevant bei dem Turnier, weil ich zu Hause schlafen kann. Man hat keine Hospitality als Alternate. So, dann buchst du im Hotel ein, musst erstmal drauf achten. Erklär doch mal
kurz, was bedeutet eigentlich Alternate genau?
Ja, Alternate heißt, du bist eine Alternative, ja, du bist der erste Nachrücker, kann man so sagen. Ja, wie bei der Fußballnationalmannschaft, wenn da sich jemand verletzt, dann muss ja jemand parat stehen und da muss man sich auch eintragen in einer bestimmten zu einem bestimmten Zeitraum, so zwischen 16 und 18 Uhr am Freitag dann noch, muss man Bescheid sagen, ich bin hier, ich bin anwesend.
Man muss physisch da sein, ne? Das ist, oder es ist, oder
Nee. Also inzwischen hat die ATP da relativ viel auf WhatsApp verlagert. Man muss sich nicht mehr handschriftlich in eine Liste eintragen, auch Sign-in bei Doppelturnieren und so. Immer WhatsApp an den Supervisor, der muss dann aber nochmal eine Bestätigung schicken. Ja, also ein kurzes Okay, confirmed. Okay. Ansonsten zählt es nicht.
Weil ich habe hier auch in dem Podcast, du wirst auch mitgehört haben, bei dem einen oder anderen schon die verrücktesten Stories gehört, wie sie noch in Taxis mit überhöhter Geschwindigkeit zur Anlage gefahren sind oder teilweise ein, zwei Stunden für 250 Euro vom Flughafen irgendwo hingedüst sind, damit sie noch in time da sind. Wenn ich mir denke, so, das muss man doch irgendwie anders lösen können, ja. Aber es ist zumindest mal schön zu hören, wenn es schon ein bisschen gelockerter ist.
Ja, also das mit dem Anderslösen denke ich mir auch jedes Mal, aber auf der anderen Seite hältst du halt bis zur letzten Minute die Chance für viele Spieler offen, die halt den Spielort noch erreichen könnten. Also eigentlich ist es nur spielerfreundlich, wenn sie sagen, wir möchten früher Klarheit, müssten sie die Deadlines vorziehen, ja, vielleicht auf Mittwoch oder so, aber
dann kriegst du aber die Felder manchmal nicht voll, oder?
Ganz genau, dann würden da irgendwie Buys stehen, Zuschauer hätten gezahlt für einen vollen Turniertag, aber drei Matches fallen aus, also solche Sachen. Und das mit dem Nerven, das war ja in dem Moment nur so, weil du mir geschrieben hattest, und bist du drin? Und das war zweistellig, die Nachrichten, nur mit der Frage, ob ich drin bin. Und jedes Mal musste ich halt sagen, ich weiß es noch nicht. Und wir hatten irgendwie 19 Uhr. Und wenn du dann halt um 20 Uhr, 20.30 vom Supervisor die Nachricht bekommst, okay, du bist drin, dann geht's erstmal los. Okay, wie viele Karten bekomme ich?
Ja. Beim Heimturnier, wie sehr hast du dich da eigentlich drauf konzentrieren können, wenn du diese ganzen Sachen, du hast ja keinen Manager, der das übernimmt, wie viele Karten du machst und bekommst und so.
Ja, ich möchte es auch ungern an meinen Trainer oder so abgeben, weil ich bin halt, möchte 100% sicher sein, dass jeder die Tickets bekommt, die er haben möchte. Natürlich, das hält sich jetzt noch alles in Grenzen, aber ich hatte zum Beispiel auf dem Center Court 8 Tagestickets. Wenn du auf dem Außenplatz spielst, hast du 2 Tagestickets. Dann habe ich mehrere Spieler halt angeschrieben. Gott sei Dank habe ich von den meisten die Nummer. Hey, brauchst du deine Tickets? Nein, dann haben die mir Tickets abgegeben. Ich hatte, glaube ich, 20 Tickets für den Tag. Habe am Ende gar nicht alle gebraucht, habe noch Leute gefragt, ob sie welche haben wollen, weil ausländische Spieler jetzt teilweise natürlich die Tickets nicht brauchen, klar, ja, wie wenn ich irgendwo in Barcelona spielen würde, genau. Und ja, von der Konzentration her ist es natürlich dann einfach viel, wenn du erstes Match um 11 am Samstag spielst und um 20 Uhr am Vortag erst Bescheid bekommst, dass du spielst. Wie gesagt, dann geht's um Tickets, dann geht's um Einspielen morgens. Klar, vielleicht war es das jetzt schon, aber diese ganze Orga, wer kriegt noch ein Badge, wer kriegt noch das Bändchen, um mit in die Spielerlounge zu kommen, all solche Sachen, das sind halt Kleinigkeiten, die sicher nicht förderlich sind, aber insgesamt macht man es natürlich total gerne.
Ja, voll, aber muss man da nicht, also beim Heimturnier ist es wahrscheinlich brutal schwer, also ich klinge wahrscheinlich wie der letzte Mensch, aber sind da auch Gedanken da, dass man sagt so, ey nee, scheiß drauf, ich konzentriere mich jetzt zu 110% nur auf dieses Match morgen und ich beantworte keine WhatsApp-Anfragen mehr und wer da ist, ist da und wenn nicht, ist nicht da?
Ja, bei mir keine Chance. Also Freunde und Umfeld haben bei mir so einen hohen Stellenwert und ja, es beruht natürlich auch irgendwo auf Gegenseitigkeit. Meine Freunde machen so viel für mich und wenn ich da nochmal was zurückgeben kann, mir ist es auch extrem wichtig und ich genieße es extrem, wenn die am Court dabei sind. Und ja, ich habe auch jedem geantwortet, der nicht kommen wollte und einfach nur gefragt hat. Also, keine Ahnung, das bin einfach ich. Ich möchte jedem, der mir irgendeine Frage stellt, dann auch antworten. Und wenn das dann halt um 22.30 Uhr ist und ich in 15 Minuten schlafen gehen will, dann schicke ich halt noch kurz eine WhatsApp. Weil ich glaube, dass insgesamt ein positives Mindset und eine innere Zufriedenheit immer zu mehr Leistungsenergie und zu besserer Leistung führen, als irgendwie so eine Radikalheit, die einem gar nicht liegt.
Ich mache mittlerweile ein paar Sachen außerhalb vom Tennis, auch, ich habe Samstag Bundesliga getickert, zweite Liga und erste Liga, 7 Stunden am Stück mit Spielberichten etc. Ich habe nur einmal, weil ich habe das noch nicht so oft gemacht, deswegen mit vollem Fokus, das Ergebnis nachgeschaut. Ich war nicht dabei, ich habe es nicht gesehen, ich habe keine Ausschnitte gesehen. 1-6 im dritten gegen einen sehr, sehr fitten Spanier. Erzähl mal, ich meine, von der Kulisse her geil, das waren 25 Grad, es waren Dutzende Freunde von dir da, der Center Court war voller als in der zweiten Hauptrunde. Aber spielerisch, wie war's?
Ja, also es ist einfach besonders, sage ich mal, erstmal zu Hause zu spielen. Auf der einen Seite sehr, sehr schön, man freut sich halt eigentlich, also ich habe mich jetzt mehrere Monate drauf gefreut, eventuell diese Chance zu bekommen, und das hat man natürlich dann auch im Match irgendwo gemerkt, die Anspannung war viel höher als normal, weil wenn ich jetzt beim Fußball wäre, hätte ich jedes zweite Wochenende die Chance, zu Hause zu spielen. Mega nice. Ich hatte auch mal einen Gegner, der nicht so stark ist. Beim Tennis hast du normal auch jede Woche die Chance, was gut zu machen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Mein jetziger Coach, Flo Meyer, der hatte das gleiche Problem, dass er zu Hause immer so angespannt war und das Heimturnier immer extrem schwer zu spielen fand. Da haben wir vorher und nachher natürlich ausgiebig drüber gesprochen. Aber dieses so viel Support zu bekommen und so viele Leute zu kennen, ist halt super schön, aber das halt nur einmal im Jahr zu haben, maximal, ist halt irgendwo auch Druck. Und den habe ich natürlich irgendwo gespürt, vor allen Dingen am Anfang. Ich gewinne trotzdem den ersten Satz. Am Ende, ja, es ist natürlich ein fitter Spanier so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dem irgendwas nachstehe. Trotzdem hat das Match mir so viel Energie geraubt, wie bestimmt einige Matches kombiniert in der Saison vorher.
Mentale Energie.
Auch körperlich, durch die Anspannung. Man verbraucht so viel mehr Energie, das merke ich auch bei Grand Slam Quali-Matches. Die sind schon anders von der Intensität einfach, weil ja, man möchte halt ja unbedingt gewinnen, sag ich mal, und es wäre manchmal besser, so ein bisschen eine Scheißegal-Mentalität zu haben, die ich leider nicht immer so habe, aber es würde sehr helfen, deutlich freier zu sein. Ja, der Worst Case ist jetzt nicht eingetreten, dass ich total verkrampft war, das nicht, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr physisch wurde. Wir hatten hohe 20er gerade, wir haben 2 Stunden 45 gespielt, es war mein erstes Match auf Asche, das erste Match draußen. Sehr, sehr viele Komponenten, die dafür gesorgt haben, dass es einfach insgesamt ja, sehr viel Kraft gezerrt hat. Deswegen war es wieder sehr, sehr schön, in München zu spielen, aber das Heimturnier zu spielen ist einfach schön und schwierig zugleich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg oder Stuttgart spiele, ist komplett anders, muss man schon sagen. Und es geht einigen Spielern so. Ist halt die Heimatstadt, so.
Ich finde es so crazy, weil das Erste, was mir sofort in den Kopf geschossen ist bei deinen Ausführungen, war, ich habe heute Morgen mit Micha Zverev gesprochen für ein Porträt über Alex Zverev in der FAZ. Und es geht darum, er wird jetzt 27 auf dem allerhöchsten Niveau. Was kann er noch machen, um im Kreis dieser Top-Spieler, muss er noch Waffen weiterentwickeln? Und Micha hat, das ist ja oft diese Kritik, die an dem Team von Zverev kommt, ja, er entwickelt sich nicht so weiter, die Vorhand wird nicht besser, er steht immer noch zu weit hinter der Linie und so weiter. Aber Micha Zverev hat ganz klar gesagt, es geht nur um das Timing, wann er sein bestes Tennis spielt, mit den Waffen, die er bereits hat. Und er hat das auf seinem Niveau beschrieben, dass er hat schon bei Grand Slam Turnieren, auf den größten Turnieren, Topspieler geschlagen, dieses Jahr Alcaraz geschlagen, aber es geht darum, dass er diese letzten 5% mit seinen Waffen in Halbfinals und Finals abruft. Und dass er das noch nicht so gut hinbekommen hat, auch wenn er nur 2 Punkte vom Finaleinzug weg war. Und das ist ja dann eigentlich nichts anderes als die Verschiebung von dieser Anspannung bei deinem Heimturnier bei ihm ist die Anspannung am höchsten in einem Slam-Halbfinale, weil da die Erfahrung nicht fehlt. Er war schon da, aber er noch nicht die positive Erfahrung gemacht hat. Ne? Kann man das so ein bisschen, also, oder genauso kickt es bei mir im Tischtennis bei den hessischen Meisterschaften auf einem Amateurniveau, dann, ich merke das dann auch, wie die ersten 5 Ballwechsel das und das muss man irgendwie rausspielen. Ne? Das ist im Endeffekt auf den unterschiedlichsten Levels ist das da.
Ja, also natürlich, Tennis ist ein mentaler Sport, wie wir alle wissen. Deswegen geht es immer um das Handeln von Anspannung in gewissen Situationen. Weiß jetzt nicht, ob man das so 1:1 vergleichen kann. Dass,
Nee, mir ist es nur eingefallen, also sofort. Das heißt nicht, dass ich es...
Klar, jeder hat seine Punkte. Ja, das war jetzt bei mir auch nur ein Beispiel, dass ich beim Heimturnier mehr Stress und mehr Druck verspüre, obwohl es eigentlich rational gar nicht so sein müsste. Könnte ja auch alles rosarot, blumig sein, ja. Und dass natürlich Spieler, es geht ja mir dann auch so, bei einem Spiel, was ich als sehr wichtig empfinde, egal ob das mein Heimturnier ist oder nicht, dass ich da in den entscheidenden Situationen da dann auch Probleme habe, das beste Tennis zu spielen, das ist klar. Und das ist natürlich beim Sascha dann bei den Slams so ist, natürlich logische Folge. Das ist jetzt nicht das gleiche Thema, sage ich mal. Das eine ist Stresssituation, Anspannung, eigene Erwartungshaltung und vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Bei mir jetzt, was ich beschrieben hatte, war jetzt wirklich diese Situation beim Heimturnier, quasi vor Freunden so zu spielen, alle sind da. Und ja, man möchte natürlich bei dem Turnier unbedingt weit kommen. Ja, oder es wäre so schön bei dem Turnier. Ich würde es natürlich tauschen gegen ein Turnier in Italien oder Frankreich. Würde ich immer tauschen, ja, zieh es mir das Ergebnis in mein Heimturnier rein. Und das macht es halt so schwer, irgendwie zu spielen. Und da habe ich mich auch dann beim Seitenwechsel habe ich auch überlegt, mein Gott, wie schwer ist es dann eigentlich jetzt bei Heim-EM, die im Sommer ist. Ich kann es wahrscheinlich auch verstehen, wenn da Spieler auch nicht an ihr Limit kommen, aufgrund dieser Anspannung und dieses Drucks, der eigentlich immer nur dazu da ist, sage ich mal, um in etwas Positives umgemünzt zu werden. Aber ich habe halt gemerkt in dem Match, wie sehr einen das irgendwo hemmen und aber auch Kraft zehren kann und wie weit man dann von einer absolut freien Topleistung weg ist. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass man auch sich gegen vielleicht qualitativ schlechtere Gegner, schwächere Gegner einfach schwer tut. Und da bin ich gespannt. Ich werde es auch unter dem Aspekt verfolgen. Ja.
Also Tickets?
Nicht bemüht. Und keine Ahnung, wo ich da bin. Vielleicht mal irgendein Spiel. Vielleicht auch mal von einer nicht-deutschen Mannschaft. Weil für Deutschland Tickets zu bekommen.
Ist ja auch Wimbledon ist, glaube ich, auf jeden Fall da auch noch unter anderem. Also ich werde wahrscheinlich große Teile der EM im Ausland verbringen. Scheiß Tennis. Spaß. Aber auch ernst. Du hast Flo Meier angesprochen. Ehemaliger deutscher Tennisprofis, die Tennisfreaks unter uns, die kennen den natürlich noch. Club 8 in Wimbledon, zweimal, glaube ich, sogar verrückte Spiele gemacht. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo er ganz jung war, gegen Fernando González bei den French Open, den er komplett kirre gemacht hat und ernervt hat mit seinen eingesprungenen Rückhandstops und so, als ihn noch niemand kannte und so weiter. Ganz, ganz interessante Persönlichkeit, auch schwere Phasen in seiner Karriere durchgemacht mit dunklen Zeiten, mit Depressionen etc. pp. Ist jetzt dein Coach, seit 3 Wochen, hast du gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt Coach das richtige Wort ist. Also wir arbeiten seit mehreren Wochen jetzt zusammen. Natürlich ist Lars Übel weiterhin auch fester Bestandteil meines Teams hier in der Tennisbase. Und bin sehr, sehr froh, dass sich das Ganze irgendwie so entwickelt hat. Da prallen natürlich auch zwei Welten aufeinander, wenn man den Flo nicht nur von mit seiner Spielweise kennt. Das ist halt so ein Unterschied zu mir. Ich bin, blöd gesagt, so ein Arbeiter einer, der irgendwie viel übers Physische kommt und auch auf, blöd gesagt, so technisch Wert legt, dass die Schläge irgendwie einigermaßen, also sauber sind. Und Flo ist halt so ein totaler, ich würde sagen, Gefühlsspieler, der...
Ich wollte gerade sagen, was du eigentlich sagen willst, ist, dafür musst du dich nicht grämen, dass du nicht so viel Touch hast wie Flo.
Gar keine Chance. Wir führen ja jetzt auch zum Aufwärmen ab und zu so Kleinfeldspiele, die ich eigentlich hasse, weißt du, ich mir dann denke, okay, ich muss mich mit dem Besten messen. Da ist es auch egal, wenn ich mal vorgeführt werde. Ich schlag mich nicht schlecht, aber... er löst so viele Sachen intuitiv und ich eher so über diesen Lern- und Wiederholungsweg. Und deswegen finde ich es so interessant, ihn halt im Team zu haben, weil er, glaube ich, auch so einen anderen Ansatz hat und so viele neue Sachen reinbringt. Und das Arbeiten mit ihm macht einfach extrem viel Spaß, weil er auch so verständnisvoll ist und auch aus seinen Erfahrungen immer so viel mitteilt. Und manchmal lerne ich in einem Mittagessen nach dem Training zwischen den Einheiten mehr als Das hört sich vielleicht blöd an, aber als vielleicht die Stunde, die wir vorher trainiert haben, weil da Rhythmusübungen auf dem Plan standen, wo man jetzt nicht viel korrigieren kann. Da geht es einfach um Wiederholungen so, abarbeiten. Und danach tauschen wir uns aber über irgendwas aus und er erzählt was und ich finde es halt super interessant und ist natürlich auch irgendwo eine Ehre für mich, dass ich da auch teilhaben kann und ja, da irgendwie ein Teil von sein darf. Und ja, freue mich einfach auf die Zusammenarbeit und aktuell ja, läuft es auch sehr, sehr gut.
Du hast im Vorgespräch gesagt, er hat sich aber auch schon in München vorgestellt, ne? Jetzt bei den ganzen Leuten, dass er zu deinem Team gehört und so. Also wird schon eine gute Zeit, vielleicht auch eine langfristige Zeit.
Ja, das muss man abwarten. Das liegt ja auch an mir, wie gut ich spiele und wie ich das Ganze finanzieren kann. Ist ja auch, sage ich mal,
Fair enough, ja.
eine sehr, sehr wichtige Komponente, weil ich bin jetzt nicht seit Jahren Top 100 gewesen und kann mir einen Coach immer leisten. Ich bin zu bereit, halt jetzt bin ich Ende 20, nochmal für die nächsten Jahre einfach Vollgas zu geben im Tennis und ich bin mega motiviert. Und wenn ich da so eine Hilfe an die Seite gestellt bekomme, ist natürlich mega, mega nice. Aber ich muss halt auch einfach schauen, dass ich das Ganze ja, irgendwie zahlen kann. Jeder Trainer braucht natürlich ein Honorar, die Reisekosten müssen gedeckt werden und deswegen sage ich, dass es an mir liegt. Je schneller ich mich nach oben spiele, desto leichter fällt das natürlich auch. Genau, aber grundsätzlich bin ich dem Ganzen sehr, sehr positiv gegenüber gestimmt.
Der Vollständigkeit halber für die neuen HörerInnen und für die, die auch über YouTube gerade rein switchen, weil wir es in der letzten Folge mit dir auch erwähnt haben, du kommst natürlich aus einer Handgelenksverletzung, hast dieses Jahr schon gut gespielt, aber hast halt den langen Weg wieder zurück sozusagen vor. Steht jetzt irgendwie 300, also
10.
310, genau, also nicht mehr weit weg von Slam-Qualis.
Ja, kann man so sagen. Ich meine, mir fehlen noch gute 100 Plätze, gute 100 Punkte. Aber dann ändert sich einfach, ja, das muss man auch nochmal, kann man auch nochmal betonen, wie wichtig die Grand Slam-Turniere finanziell für die Tennisspieler sind. Auch wenn man da in der ersten Runde verliert, bekommt man da untere fünfstellige Beträge. Das heißt, selbst mit Reisekosten, Trainer geht man da mit einem guten Plus raus.
Die Bauernregel ist doch sowieso, wenn du safe in den vier Slams drin bist, kannst du dein Jahr durchfinanzieren.
Ja, so ungefähr. Kommt natürlich dann immer auf deine Ausgaben drauf an, ob du noch dann einen Fitnesstrainer oder so dabei hast. Aber deswegen ist diese Hürde einfach so wichtig. Und das habe ich jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre verpasst oder so. Die Jahre davor war ich immer dabei. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel auf Podcasts eingehen, die wir beide schon zusammen gemacht haben. Aber da habe ich halt einfach so gewirtschaftet, dass ich mir jetzt auch erlauben kann, mit einem niedrigeren Ranking ein bisschen höhere Ausgaben zu haben, ja.
Du hast jetzt auch Ausgaben für den Podcast noch und so, ne? Das muss man alles auch mit.
Ja, das zieht mich aus hier.
Also, wir können schon mal zu Sponsoren aufrufen. Da werden wir nochmal in den nächsten Folgen drauf eingehen, was wir uns da auch gedacht haben und wen wir vielleicht mit ins Boot holen und wen nicht. Auf jeden Fall spannend mit Flo. Ich drücke die Daumen, dass das gut wird. Es klingt nach einer sehr spannenden Sache. Und das Gute ist, jetzt, dass du hier im Team bist, kannst du immer ein- bis zweimal im Monat berichten.
Ja, absolut. Ich freue mich darauf, auch auf die Interviews eventuell. Ich bin gespannt, wer da in nächster Zeit nochmal zusagt, wo ich vielleicht dazu stoßen kann, wo es ganz, ganz lustig wäre, wo ich ein paar Insights habe. Aber du kamst ja auch zu dem Termin hier heute relativ abgehetzt, sage ich mal. Deswegen ja, möchte ich gar nicht so viel nur über mich erzählen, sondern würde gerne auch mal den Zuschauern und den Hörerinnen mal deine Einblicke gewähren. Ja, was du so die letzten Tage so fabriziert hast.
Wenig geschlafen. Ich habe mal von Journalisten vor Jahren, wo ich in meiner Sturm- und Drangphase habe ich vielleicht auch nicht immer alles richtig gemacht, zwischenmenschlich und so. Danach glaube ich schon, mich auch angestrengt, nett zu sein. Habe ich gehört, dass ich den Spitznamen hatte, die weiße Maasai, weil ich immer komplett blass war und heute auch noch bin und müde war. Aber das war nur so am Rande, da stehe ich drüber. Aber ich habe tatsächlich wenig geschlafen. Was ist heute Mittwoch? Ich bin seit Sonntag unterwegs. Es ist total dämlich. Seit 2 Jahren, weißt du ja, Stuttgart und München sind in derselben Woche und künstliche Intelligenz kann schon relativ viel, aber zweiteilen kann ich mich dann auch noch nicht. Und als freier Journalist könnte ich tatsächlich auch noch das geldmäßig besser maximieren, wenn ich in einer Woche komplett in Stuttgart wäre und in einer Woche dann komplett in München, dann hätte ich auch schon bei der Quali da sein können, ich hätte dich auch gesehen und man kriegt einfach viel mehr mit, weil diese deutschen Turniere sind, und so beschreibe ich das eigentlich immer für Journalisten und für mich auch als freien Journalisten wie so eine Messe, wo du halt jeden triffst, und man halt viele, viele Hintergrundgespräche, nicht nur offizielle Gespräche, ja, also viele Infos und Zitate, auch offizielle Zitate, die LeserInnen lesen werden von den French Open, vornehmlich von deutschen Spielern, die habe ich schon in Ruhe eingesammelt in Stuttgart und in München, weil man da halt einfach nochmal in Ruhe sitzen kann und nicht nur 5 Minuten Zeit hat vor der ersten Runde bei einem Grand Slam, wo es einfach wahnsinnig, wie du weißt, wuselig ist. Also ich war nur 1,5 Tage in Stuttgart leider. Ich wäre gerne länger da gewesen. Die Hospitality und so, muss man auch sagen, ist nochmal ein Ticken anders. Ist einfach auch mehr Platz. Porsche ist auch nochmal, kann man schon so sagen, ein bisschen elitärer so. Ja, also die geben auch für die Journalisten ein bisschen mehr Geld aus, was Essen angeht. Also zum Beispiel ein ganz klarer Unterschied. Ja, in Stuttgart gibt es morgens ab 10 Uhr Frühstück, Mittagessen. Sehr lecker, Nachmittagskuchen und abends Essen. Beim BMW Open gibt es Mittagessen und ab 16 Uhr kriegst du als Journalist nichts mehr.
Dafür haben wir Spieler beim BMW Open Käfer Catering. Da geht halt das Budget rein.
Ja, aber glaub mir, die beim Porsche Cup Rallye, die Spielerinnen, die verhungern auch nicht. Nein, aber Spaß beiseite, das meine ich jetzt gar nicht jammernd, aber es gibt schon Unterschiede und das Ding ist ja, keine Ahnung, als freier Journalist, du schreibst manchmal 2, 3 Texte am Tag. Und das Turnier möchte natürlich ja auch, dass das möglichst positiv ist, was bei mir sowieso nicht immer der Fall ist und so. Aber wenn du dann irgendwann nochmal dann auch für 15 Euro Essen ausgeben musst und so weiter, das sind alles auch Sachen. Naja, aber ich war auf jeden Fall 1,5 Tage, coole Tage in Stuttgart. Die haben auch viel möglich gemacht. Da habe ich lange drum gekämpft, ein einstündiges Interview geführt mit Daria Abramovic. Weißt du, wer das ist?
Sag mir nichts.
Nein? Nein. Wenn ich dir sage, weißt du sofort, ist die Sportpsychologin von Iga Świątek.
Jetzt hat's geklingelt.
Die ist relativ bekannt in Polen tatsächlich, hat sich da einen Namen gemacht schon vor Iga, ist seit 2019 schon mit ihrem Team, da stand sie noch um 150 und begleitet sie ganz, ganz eng tatsächlich, enger als andere Sportpsychologen. Also die ist fast bei jedem großen Turnier dabei, war auch in Stuttgart dabei und hat zugestimmt für Zeit Online ein großes Interview zu machen, was mehr darum geht, in der Allgemeinheit, wie man von Profisportlern lernen kann und was sie für Tricks hat für Hobbysportler, aber auch für Leute, die im Job vorankommen wollen und so weiter. Das wird irgendwann in den nächsten Wochen zeitlos veröffentlicht. Ich habe die Pressekonferenzen von Iga Świątek mitgenommen, von Sabalenka, von den deutschen Spielerinnen, die braun gebrannt mit Jetlag aus Brasilien kamen, weil die ja im Billie Jean King Cup gespielt haben. Angie Kerber hat nicht gespielt, weil sie krank war. Und hatte einen Deal mit Eurosport, die das Turnier übertragen und habe die Online-Seite unterstützt mit 3 Texten. Der letzte Text ist heute erst geschrieben worden von mir, bereits in München. Ich bin seit gestern, genau, ja. Seit gestern bin ich in München und muss halt ein bisschen überlappende Arbeit machen, wie gesagt, aus bekannten Gründen. Hier bin ich für die FAZ. Wir haben ein Zverev-Porträt geschoben wegen dem schlechten Wetter, weil das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist natürlich immer noch eine Zeitung mit erstem Andruck um 17 Uhr für internationale, die erscheinen ja auch, also ne, die ganzen Ballermann-deutschen Urlauber, auf Mallorca kannst du die FAZ auch kaufen und die wird dann halt ja verschifft etc. Das geht um 17 Uhr schon los und man hatte keinen Plan, wie lange das Match geht und dann haben wir es geschoben, zum Glück, weil das Match wurde um 14 Uhr beim Stand von 5-4 unterbrochen. Also die nächsten Tage werdet ihr ein Porträt lesen über Alexander Zverev rund um seinen 27. Geburtstag, wo er steht in der Welt des Tennis und es wird noch einen zweiten Text auf jeden Fall geben für die FAZ. Das sind so meine Hauptaufgaben neben der Belustigung von Daniel Masur in diesem Podcast. Ich habe mir aufgeschrieben, ich möchte reden über Rudi Mollecker in München. Der heute gegen einen richtig guten Spieler den ersten Satz gewonnen hat. Der hatte schon die erste Hauptrunde. Also erstmal muss man sagen, er hat eine Wildcard bekommen, nachdem es auch erst so aussah, als würde er noch Quali spielen. Ist wahrscheinlich auch der Unterschied, er ist natürlich noch ein bisschen jünger als du. Ihr seid ja ungefähr auf demselben Niveau, aber dann wird wahrscheinlich der jüngere Spieler ausgewählt, oder? Kann man das so sagen eigentlich?
Ja, tendenziell schon. Ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist auch, dass Rudi im DTB-Kader ist. Yes. Und dementsprechend auch eine Prio hat für Wildcards. Am Ende ist natürlich auch das Ranking entscheidend und da ist er natürlich weitaus vor mir platziert und hat die Saison einfach auch schon sehr, sehr gut gespielt, wenn man halt mal durch die Results geht. Er war ja auch bei dir im Podcast, da hast du ihn auch angesprochen auf ein paar Erstrundenniederlagen. Ja, diese Ausreißer nehme ich auch wahr, aber das ist halt Rudi, aber die Konstanz in den Ergebnissen auf dem Level und die Leute, die er schlägt und gegen die er dann am Ende verliert, bestätigen eigentlich auch seinen Auftritt bei den BMW Open. Ich meine, Wildcard mehr als gerechtfertigt, ein Qualifikanten, der letztes Jahr Top 100 stand, 4 und 2 rausgenommen gegen
Jack. Sag ruhig den Namen, genau.
Passaro, dann gegen Draper, ein Wahnsinnsspieler, einen Satz geholt. Dann,
du hast vorhin ein bisschen was gesehen, gell? Zwischen den beiden Trainingseinheiten. Ja, es ist halt so, da habe ich sofort gedacht, das werde ich dich nachher fragen. Der ist im ersten Satz auf Augenhöhe, kann das Niveau halten, mehr als mithalten, gewinnt den ersten Satz und mit dem Satzgewinn fängt es an zu regnen, Regenunterbrechung. Es ist dann einfach brutal, also wenn du ein bisschen höheres Level spielen musst, also wenn das nicht dein Day-to-Day-Level ist, weil du jetzt gegen Topspieler spielst, nach der Regenpause da einfach wieder anzuknüpfen, weil das ist ja sowieso schon immer schwer, wenn Unterbrechung ist.
Absolut, und im Tennis ist halt so ein 6-1 einfach auch mal schnell passiert. Das sind 2-3 Punkte bei Einstand, die nicht für dich laufen und dann ist der Gegner auf einmal Break in Führung und spielt dann freier auf und dann erwischt du halt einen schlechten Start im dritten Satz, weil du dann vielleicht reingehst mit der Mentality, ja, der zweite lief jetzt so weg, oh, die Regenpause, das merkst du ja auf dem Platz. Und ich hatte es in Wimbledon auch, ich habe erste Runde gegen Kwon gespielt, gewinne den ersten 7-6, irgendwie mit drei Reifen um die Kurve, dann Dunkelheit und ich dachte, boah, geil, ich gehe mit einem Satz Rückstand, gehe ich in den nächsten Tag, wie gut ist das denn, mega Ausgangslage, verliere dann drei Sätze, irgendwie 3-4 und 4, spiel vielleicht 10% schlechter, aber im Endeffekt hat diese Unterbrechung mir gar nicht geholfen, obwohl ich halt dachte, ey, ich habe hier schon einen Strich gemacht, man muss nur noch zwei. Aber ja, das kennt man, glaube ich, auf jedem Level, dass eine Unterbrechung, wenn es für einen gut läuft, ja, meistens schlecht ist. Vor allen Dingen, weil der Gegner halt nochmal Zeit hat, sich zu sammeln, nochmal ausgiebig mit dem Coach zu sprechen und nochmal komplett neu zu starten, weil das ist ja auch nicht so leicht. Wenn du einen Satz verloren hast, dann wie schnell kriegst du die Kurve? Okay, jetzt geht's wieder vom Neuen los. Manchmal bist du dann vielleicht schon ganz schnell Break hinten im zweiten und läufst immer hinterher und dann ist das Match vorbei.
So war es auch, wir haben es noch gar nicht gesagt, also er hat 1-1 kassiert im zweiten und dritten Satz. Also wie gesagt, also Einordnung, es ist ja nicht irgendjemand, Jack Draper ist auf dem Weg nach oben, absolutes Top-Talent, hat schon gegen so viele gute Spieler geschlagen, spielerisch von den Grundschlägen her brutal. Aber es ist jetzt halt so auch so, hätte Fahrradkette, wenn es die Unterbrechung nicht gegeben hätte, hätte er dann sofort sein Niveau steigern können, weiß man nicht. Aber ich wollte auf jeden Fall mal wissen, wie man da mental drauf ist. Du hast ja dein Beispiel gegeben. Ich meine, isst man dann was? Man geht auf Toilette, isst was? Geht man dann aufs Fahrrad, um warm zu bleiben? Kühlt man sich runter?
Es kommt drauf an.
Die waren eh kühl. Es war scheiße kalt.
Es ist brutal, die Bedingungen gerade. Ich meine, ich habe bei, wie gesagt, 27 Grad und Sonne gespielt. Das kann man sich kaum vorstellen und jetzt stehe ich morgens auf und es hat 2 Tage hintereinander bei 2 Grad gab es Schneeregen. Ja, ich meine, denkst du, spielst auf einem anderen Kontinent. Deswegen kommt es bei der Regenpause halt drauf an, wie lange sie voraussichtlich sein wird, wenn sie die Plätze komplett unter Wasser sind. Und du weißt, du hast 2 Stunden Zeit. Natürlich gehst du duschen, isst was, ganz entspannt, schaust die Lage an. Wenn es so ist, dass die Plätze ein bisschen rutschig sind und du nicht weißt, geht es in 5 Minuten oder in 25 weiter, total schwierig. Ja, macht keiner gerne.
Danke für deine Eindrücke. Ich wollte gerade nochmal auf die deutschen Damen zurückkommen, weil mir das ist uns beiden übrigens auch wichtig. Tennis ist auf jeden Fall die gleichberechtigste Sportart, glaube ich, die wir haben auf der Welt, oder zumindest mal mit die gleichberechtigste Sportart. Natürlich, also noch, es gibt immer noch, bevor mir das falsch ausgelegt wird, ich berichte auch sehr viel über Sexismus, sexualisierte Gewalt und Ungerechtigkeiten. Es gibt natürlich immer noch viele Dinge, die verbessert werden können und auch müssen, aber der Tennissport ist im Vergleich zu anderen Sportarten, sieht man ja auch beim Thema Preisgeld und so weiter vorne mit dabei. Deswegen möchte ich nochmal über die deutschen Damen reden. Ich habe, als ich gesagt habe, das nächste Woche, das kann man glaube ich schon mal legen, nächste Woche, wenn alles normal läuft und Ella es gut geht, vor dem Turnier in Wiesbaden ist Ella Seidel zu Gast in diesem Podcast. Wieder mal, war auch schon einmal zu Gast. Sie gehört ja der nächsten Generation an von einem halben Dutzend junger Frauen, die jetzt gerade in der Transition sind, mit schon guten Ergebnissen, aber auch noch nicht so konstanten Leistungen. Dann hast du dazwischen eigentlich gar nichts, außer Jule Niemeyer, die auch ein kleines Loch hatte und sich jetzt über alternative, kleinere Turniere in einem guten Umfeld wieder langsam und stetig nach oben kämpft, die jetzt zum Beispiel auch nicht in Stuttgart war. Und dann hast du die, ich nenne es jetzt mal Grand Dames, die alle 36 sind, Kerber, Siegemund und Tatjana Maria, die auch die deutsche Fahne in Brasilien erfolgreich hochgehalten haben, allen voran Laura Siegemund. Kerber hatte einen Infekt, die spielt heute Abend das erste Mal in Stuttgart. Das ist ja eine brutale Diskrepanz. Wen von den jungen Mädels kennst du? Kennst du die eigentlich alle? Hast du einen Draht zu denen, beziehungsweise kannst du die einordnen oder bist du da weit weg?
Teils. Also ich habe zu einigen ganz guten Kontakt, zu Jule Niemeyer zum Beispiel, die kenne ich seitdem ich 14 oder 15 bin. Sind wir sehr, sehr gut befreundet. Ella habe ich im Februar kennengelernt. Da haben wir ein Turnier, was combined war, also Damen und Herren in Frankreich kennengelernt. Habe auch zwei Matches komplett von ihr gesehen. Ja, auch super Persönlichkeit. Also du wirst dich auf jeden Fall freuen können.
Schon, nachdem sie deutsche Meisterin geworden ist, jetzt vorletztes Jahr, sie ist ja immer in Biberach Ende des Jahres, zu Gast und ist jetzt natürlich auch, ne, die hat ja in Australien ihr großes Erstrundmatch gehabt, wo sie aber stundenlang warten musste und dann natürlich gegen Sabalenka, die stärkste Spielerin im Feld, mit Swiatek natürlich bekommen hat. Aber diese Erfahrungen sind halt wirklich unbezahlbar, ne? Da kannst du ein halbes Jahr Training nicht gegen aufwerten.
Ja klar, aber das Schwierige ist halt, wie man dann damit auch umgeht, weil für so eine junge Persönlichkeit schürt es natürlich auch immer extrem viele Erwartungen. Ich weiß noch, ich habe sie ein paar Wochen vorher dann, also bevor wir uns in Frankreich dann nochmal gesehen haben, war sie hier zum Training. Ich mich vorgestellt und im Nachhinein der zweite Satz war ja übrigens Glückwunsch zu Australien, zu Melbourne, ja. Und wenn ihr das natürlich, dass ich werde ja nicht der Einzige sein, der so auf sie zugekommen ist, wenn ihr das dann 150 Mal gesagt wird, und du natürlich diese ganzen Eindrücke von dort noch, ja, präsent im Kopf hast, das macht irgendwo was mit dir, weil sie sich da ja auch relativ, wie soll ich sagen, aus der Quali, da war sie jetzt noch nicht im Fokus, ja. Dann nach dem Turnier würde ich sagen, da hat sich das ganz, ganz schön geändert. Und wie gesagt, in so jungen Jahren ist es dann nicht so leicht, glaube ich, damit umzugehen, aber dafür macht sie, glaube ich, ihren Weg sehr, sehr gut.
Ich habe Laura Siegemund auf der Pressekonferenz genau zu diesem Thema auch befragt, ne? Und dann zum Beispiel Eva Liss war ja in Brasilien als einzige junge Spielerin da. Die anderen haben Quali gespielt in Stuttgart. Das ist halt auch vom Datum her brutal unglücklich, immer mit in der Woche vorher mit Billie Jean King Cup, wo die Turnierverantwortlichen auch genau gucken müssen, wen bringen wir jetzt in die Quali, wen nicht, wer ist bei der Nationalmannschaft und so. Eva Lies ist ja mit einer Autoimmunkrankheit, die sie jetzt öffentlich gemacht hat, auch so ein bisschen zurückgeworfen worden, dass sie auch erstmal lernen muss, damit umzugehen und so weiter. Und Profi-Tennis ist trotzdem möglich, aber da muss man ja auch den Fokus neu schärfen. Die war ja jetzt als Nummer 5 sozusagen als Trainingsspielerin dabei. Aber Laura Siegemund hat halt gesagt, das ist aber auch wichtig, dass die da schon dabei ist und sieht, wie, und die versuchen, die natürlich ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen und so. Laura Siegemund hat aber auch ohne Namen zu sagen, gesagt, also sie sieht bei manchen schon das Feuer der Kerber-Generation. Was sie nicht gesagt hat, also sie hat es ein bisschen anders formuliert, aber was sie gemeint hat, so bei manchen vielleicht noch nicht so ganz so. Krass, wenn man es mal allgemein sieht, ne? Also ich hatte viele schon in dem Podcast zu Gast, ich beobachte viele, was Barbara Rittner, als sie noch Sportdirektorin war, Head of Women's Tennis, oft gepredigt hat, es war, dass es schon die ein oder andere gibt, die dann vielleicht zu früh zufrieden ist mit einer Hauptfeldteilnahme, ne? Oder einem Erfolg, und dass es halt weiterhin gilt, aus der Wohlfühlzone heraus diese harte Arbeit zu machen. Du bist ja hier an der Tennisbase, du siehst auch sehr viele junge Spieler. Ist das eigentlich eine Generationssache? Also, weil sind die, ist die jetzt die neue junge Generation, ist die nicht mehr so leistungsbereit oder sind die Voraussetzungen in Deutschland anders?
Das ist ja eine Diskussion, die wir auf allen Ebenen führen können, nicht nur, sage ich mal.
Auch in meiner Kreis-Oberliga-Fußballmannschaft führen.
Nicht nur auf den Sport bezogen, vielleicht die gesamte Arbeitswelt, da gibt es vielleicht diese Diskussion, aber um das nochmal einzuwerfen, weil wir jetzt von dem speziellen Fall Ella gekommen sind auf die Aussage von der Laura.
Das ist nicht auf sie bezogen natürlich.
Genau, also ich nicht. Kann... Nicht alle, ich möchte auch nicht alle beurteilen, ich bin viel zu weit weg, aber bei der Ella kann ich sicher sagen, dass das Feuer zu 100% und diese Bereitschaft und der Wille da ist. Sie arbeitet ja auch mit Barbara jetzt nach ihrem Aus beim DTB auch so jetzt weiter zusammen.
Hast du das jetzt geleakt eigentlich in diesem Podcast?
Ich weiß nicht, ob man das Leaken nennen kann. Also ich war nie auf dem Turnier mit den beiden zusammen, aber... So wie man es von allen Seiten hört, hat sich das jetzt nicht so hat nicht so geklungen, als wäre das ein Geheimnis. Ja.
Okay. Ich wusste, also die hat sie natürlich unterstützt, aber ich wusste seit dem offiziellen Aus nicht, was sie jetzt genau macht. Sie wollte auch bisher, völlig verständlich auch, nicht öffentlich in diesem Podcast auftreten. Niemand, der jetzt irgendwie da, also sie möchte sich noch nicht äußern. So, deswegen, ja, ich wusste es noch nicht.
Vielleicht sind es ja auch private Trainerstunden, die sie bei der Barbara nennt.
Ja,
vielleicht ist ja keine Zusammenarbeit, aber erstmal.
Ist ja auch eine gute Sache. Also, ne, also das ist, also Barbara Rittner an der Seite zu wissen, gibt schlechtere von dem Erfahrungsschatz der letzten 15 Jahre, das ist eine gute Sache. Andrea Petkovic ist ja dabei als Beraterin für die junge Generation. Natürlich auch viele andere Baustellen im positiven Sinne, was sie noch alles macht und so. Aber da hat Barbara Rittner zu mir auch in Hamburg gesagt, so, naja, die hören meine Stimme schon sehr viele Jahre und wenn dann nochmal so ein Andrea Petkovic kommt, dann gehen die Augen nochmal ganz anders auf und dann ist auch die Stimmung auf dem Platz nochmal ganz anders, weil die sich natürlich auch vor ihr nicht blamieren wollen oder ihr Bestes zeigen wollen. Ne? Das ist natürlich auch nochmal ein Einfluss, wenn du eine ehemalige Weltklasse-Spielerin hast, die noch auch brandaktuell für sie ist, weil sie ja erst vorletztes Jahr aufgehört hat. Die Zeit vergeht zu schnell. Vorletztes Jahr hat sie bei den US Open aufgehört, ja. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Einfluss.
Ja, ich merke es ja beim Flo jetzt hier, wenn er mit mir arbeitet, so auch natürlich die ersten Tage, aber der Effekt ist ja jetzt noch nicht weg, dass ich da merke, okay, wer mir da gegenübersteht und wenn ich mit einem Trainer vorher über Jahre zusammengearbeitet habe, ich glaube, das ist sehr, sehr menschlich und um das nochmal abzuschließen, ich glaube nicht, dass Barbara mit einer Spielerin auch nur Teilzeit zusammenarbeiten würde, die nicht das Feuer in ihr hätte.
Das kann man, glaube ich, mit ziemlich sicherer Wahrscheinlichkeit sagen. Wally, guck mal auf dein Handy, weil wir nehmen ja Mittwochnachmittag auf und parallel spielt in Barcelona Rafael Nadal und Alexander Zverev, ob er schon durch ist oder so, oder ob es wieder regnet. Wir sind ja 30 Kilometer weg von München. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal.
Gute alte ATP-App.
Hast du auch? Ganz ehrlich.
Was machst du?
Googlest du? Flashscore. Nein, ich arbeite mit Flashscore und ich werde nicht enttäuscht.
Passt zu deinen Insta-Stories. Die sind so unübersichtlich und das ist gar keine Ästhetik.
Das ist also. Deswegen haben wir jetzt. Ey, hör mal zu. Die Inhalte sind gut.
Ja, okay.
Man muss halt dann. Man kann doch, weißt du, wenn man mit dem Zeigefinger oder mit irgendeinem Finger auf den Bildschirm klickt, dann hält die Story auch an.
Ja, also Rafa verloren.
Tatsächlich, gegen
Emil Noya. 1-6, schade. Und Sascha, ersten Satz 7-6, scheinen zu spielen.
Ja. Okay, dann mal kurz zu Rafa, weil mein lieber Kollege Quentin Moyer von der L'Equipe, mein Alter, Anfang 30, schon super erfahren, bin ich immer ein bisschen neidisch, weil in anderen Ländern gibt es ja Tageszeitungen, die nur mit Sport zu tun haben. L'Equipe in Frankreich, Gazzetto dello Sport in Italien und Marca und AS haben auch immer 25 Seiten Sport pro Tag. So eine reine Sportzeitung in Deutschland gibt's nicht, würde, glaube ich, auch scheitern. Viele deutsche Sachen sind ja auch gescheitert. Magazine, die cool waren, aber nicht lange durchgehalten haben. Eine andere Mentalität. Aber der hat berichtet über das Comeback von Rafa Nadal und Rafa Nadal hat nach seinem Sieg gestern gegen
Boli.
Genau, Fabio. Den Franzosen.
Italiener,
genau.
Guter Spieler.
Gesagt, dass er immer noch nicht richtig aufschlagen kann und auch nur sehr limitiert im Training aufschlägt. Das grundlegende Problem sind die Bauchmuskeln, die nicht mehr so mehrere Matches durchhalten. Und das ist für ihn emotional schwierig. Also es ist, er hat Zitat gesagt, es sei an emotional so krassen Orten wie Barcelona schwierig, rationale Entscheidungen über seinen Körper und über die spielerische Zukunft zu treffen. Jetzt hat er mal zwei Matches in Folge bestritten, eins gewonnen, eins verloren, und gegen Alex de Minaur, wissen wir alle, ist einer mit der physischsten Spieler, gegen den musst du mindestens mal ein, zwei Bälle mehr spielen, bis du den Punkt hast, selbst wenn du Rafael Nadal bist. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie sein Körper reagiert in den nächsten Tagen. Ja? Glaubst du, aus der Distanz betrachtet, oder nee, ich frage jetzt mal anders, weil genau dafür bist du da, diskutieren die Spieler eigentlich untereinander über so einen Topstar, ob er es nochmal schafft oder nicht? Haben die meisten ihn schon abgeschrieben?
Also diskutieren ist zu viel. Ich denke, es ist immer ein Thema. Jeder schaut, glaube ich, jedes Match, was man noch bekommen kann, irgendwie aufmerksam an. Mhm. Muss man genießen. Er hat letztes Jahr 4 Matches gespielt. Dieses Jahr ist er jetzt auch bei 4. Alle meine Freunde schreiben mir immer, wenn er spielt. Ja, boah, Rafa schon wieder, wie spielt denn der eigentlich und so. Also gut, ja. Ist einer meiner Lieblingsspieler. Und die Frage ist, wie der Sport diese drei großen, vielleicht 4 großen mit Murray noch auffangen kann. Ich denke, dadurch, dass die bis auf Nole in letzter Zeit relativ abstinent waren durch Verletzungen, wurde eigentlich schon gezeigt, dass das irgendwie geht, aber es ist natürlich schwierig, in diese Fußstapfen zu treten. Und man muss über jedes Match dankbar sein, was Rafa noch bestreitet. Ich finde bemerkenswert, mit welcher Klarheit er sich in Australien schon zurückgezogen hat, nachdem er in Brisbane, meine ich, verloren hat.
Aber das Klare ist, also du fliegst ja nicht als Topstar nach Australien, nur um Brisbane zu spielen. Das heißt, das klare Ziel von ihm war ja, Australian Open zu spielen. Ansonsten, der hatte sein Kind dabei gehabt, seine Frau dabei gehabt. Ansonsten tust du diese Reise auch, selbst wenn du eine eigene Kabine hast und top oder mit Privatjet fliegen kannst oder in der obersten Klasse fliegen kannst, und sonst tust du dir trotzdem diese Reisestrapazen nicht an.
Ja.
Ja, das sind die klaren Ziele. Und Rafa Nadal ist auch jemand, das weiß ich auch aus seinem Umfeld, der spielt zum Beispiel Turniere nur, wenn er absolut sicher ist, dass er das Turnier gewinnen kann. Ja, also konkurrenzfähig ist. Der wird nicht jetzt, der tritt nur, und ich glaube, Barcelona war jetzt vielleicht mal eine absolute Ausnahme, weil es jetzt zeitlich mal sein musste, den Körper zu testen, aber er tritt in der Regel nicht an, um seinen Körper zu testen, wenn er weiß, er ist nicht bei 100%, weil er auch über diese körperliche Komponente so viel Energie entwickelt. Das ist ganz spannend. Und wenn du auch mal schaust, bei seinem letzten Grand Slam Sieg, war ich als Reporter auch da, wo er dann auch zugegeben hat und medizinisch ganz kompliziert erklärt hat, dass er die kompletten French Open mit einem betäubten Fuß Gelenk spielt, wo ich mit vielen Spielern auch drüber geredet habe und gesagt, so, Yannick, wie soll das möglich sein, mit einem tauben Fuß und so. Sein Finalgegner Kaspar Ruth hat letztens in diesem Roundtable
UTS.
Genau, danke, von UTS, gesagt, dass er ihm am nächsten Tag, dass er auch gedacht hat, ja, okay, betäubter Fuß, Finale, vielleicht habe ich eine Chance. Dann hat er ihn in 3 Sätzen weggemacht und dann hat er, Zitat, gesagt, am nächsten Tag habe ich ihn gesehen, er war einfach auf Krücken. Und da denkst du dir auch so, um Gottes Willen. So, also, wie er seinen Körper geschunden hat, auch um nochmal das Maximum rauszuholen, irgendwann, die Karrieren haben sich verlängert und die sind alle super professionell, aber du kommst halt irgendwann, auch wenn du Medizin, und er reist ja mit einem Mediziner seit Jahren, er kann sich das finanziell leisten, aber du kommst halt irgendwann an Grenzen, egal was du machst. Ja. Und ich finde es auch schon, weißt du, da bin ich ja relativ kritisch, ich finde es auch schon eine Grenzüberschreitung, wenn jemand seinen Fuß betäubt oder das ganze Unterbein, um ein Grand-Slam-Turnier zu spielen. So, das könnte man sagen, wo fängt das an, wo hört das auf, aber für mich ist das schon krass.
Krass, definitiv. Also ja, es gibt aber auch einfach wenig Spieler, die dem Spiel so viel Leidenschaft 100%. Und so viel Emotionalität geben wie Rafa, und wenn er diese ganzen Opfer nicht bringen würde, glaube ich, könnte er es auch nicht authentisch rüberbringen auf dem Platz und sich dann so pushen und so ja, quasi in der Zone sein, wenn er das nicht alles machen würde. Und natürlich ist es da schwierig, jetzt eine ganz klare Grenze zu ziehen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist zu viel, was geht noch. Aber ja, solange sich das natürlich alles im legalen Bereich bewegt, ist es jetzt auch nicht meine Aufgabe, da jetzt neue Grenzen zu ziehen. Aber natürlich ist das ein, wenn man das so hört, eine unglaubliche Sache, dass das erstmal geht und dass das auch jemand macht, weil die Konsequenzen für den Körper nach der Karriere, die werden schon verheerend sein. Und ich jetzt dann einfach mal auf mich beziehe, ich möchte schon nach meiner Karriere noch mit Freunden oder Familie oder Kindern, wie auch immer, irgendwie unbeschwert ein bisschen kicken können oder auf den Spielplatz gehen können oder ein bisschen laufen können oder auf den Berg können. Und das sind auch Sachen, die man sich ja irgendwo überlegen muss, auch wenn man ja auf dem Konto so viel Geld hat, dass man sich über andere Sachen sehr wenig Gedanken machen muss, ist die körperliche Unversehrtheit irgendwo auch nach der Karriere ein unglaublich wichtiges Gut. Und da beneide ich ihn nicht drum, weil das wird nicht spurlos an einem vorbeigehen.
Aber das ist ja genau diese Top 3 oder Top 4, die du genannt hast. Die machen das ja schon mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich schon länger, nicht mehr aus finanziellen Interessen. Die haben ausgesorgt und ihre Kinder auch, vielleicht sogar Kindeskinder, bei Roger Federer zumindest, sondern für die Liebe und für diesen besonderen Ehrgeiz zum Spiel. Wenn du auch schaust, also Andy Murray wird 1000%ig nach der Karriere so große Probleme haben mit seinem Körper, wie der sich schindet und tut mit der Metallhüfte auch und so. So, Roger Federer hat jetzt schon Probleme mit seinen Knien, hat er jetzt schon in mehreren Interviews gegeben, aber die haben halt das letzte bisschen aus sich rausgekitzelt und deswegen waren sie auch ja ähnlich wie im Fußball Ronaldo und Messi 15 Jahre über 3 bis 4 Spielergenerationen immer vorne dabei und Djokovic ist es noch. Alexander Zverev hat gestern Rafa Nadal auch nicht abgeschrieben, sollten wir auch nicht machen. An dieser Stelle mal einen generellen Hinweis, wenn wir auch investigativ mal ein bisschen was machen, völlig losgelöst von der Personalie Rafa Nadal, damit das klar ist, dass das nicht auf Rafa Nadal bezogen ist, sonst komme ich in Schwierigkeiten. Spanien hat große Probleme momentan auch, es gibt ja einen Riesenskandal mit der spanischen Anti-Doping-Agentur, ist rausgekommen, dass viele Proben nicht ausgewertet worden sind, die positiv waren, Sportler, die da Probleme bekommen haben und dass auch gewisse Dopingkontrolleure nicht an Orten aufgetaucht sind. Das wird gerade von der Welt-Anti-Doping-Agentur angeprangert und da gibt es Untersuchungen, die werden hoffentlich relativ bald in 2024 aufgearbeitet. Und ich spreche oft mit deutschen Tennisspielern über das Thema, ohne Namen zu nennen, die sich ungerecht behandelt fühlen, im Sinne von, wie oft sie von der NADA angetroffen werden. Man darf das ja zwischen 6 und 23 Uhr tun als Kontrolleur. Oder auch von der ITF angetroffen werden, aber in der Regel zu Hause kontrolliert die nationale Anti-Doping-Agentur und die AIPSAT ist die spanische Anti-Doping-Agentur. In Deutschland heißt die NADA, aber das mal nur so am Rande, wenn man über spanischen Sport spricht, dann muss man das auf jeden Fall auch mal benennen. Ich schaue mal auf unseren Zettel, wir sind gut durchgekommen. Wenn wir beim Thema Investigativjournalismus sind, haben wir uns für heute ein Thema ausgesucht, um da schon mal ein bisschen anzukratzen, weil wir im Rahmen unserer Möglichkeiten, was journalistisch und auch aus deiner Sicht spielerisch möglich ist, immer mal wieder diese Themen benennen wollen, Matchfixing und Doping auch. Du hast mir vor Wochen geschrieben, Yannick, kennst du Nokole Madaras, den Schweden? Und ich kannte ihn tatsächlich nicht. Die Geschichte dahinter ist, der hat letztes Jahr vor Wimbledon 2023, nur in 2023, also bis Wimbledon, und das ist ja im Juli, 14 Future-Finals gespielt und 10 davon gewonnen und ist von, keine Ahnung, 300, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 350 auf 197 gestiegen, also hat super Tennis gespielt, wurde dann aber in Wimbledon von Kontrolleuren angesprochen, die sein Handy haben wollten und er hat es seinem akkreditierten Bruder in die Hand gegeben und dann wegen Einhaltung und Nicht-Kooperation und durch die komplette, ich habe es mir hier aufgeschrieben, dass ich nichts Falsches sage, gab es dann natürlich eine Verhandlung von der ITIA, die sind zuständig für Korruption und Doping im Tennisbereich, eine unabhängige Agentur, für 4 Jahre gesperrt und eine Geldstrafe, die ist aber nur sehr, sehr gering, 2.500 Dollar, nicht Euro, kassiert. Und du hast mich gefragt, ob ich den kenne. Du hast ihn wahrscheinlich wegen der guten Ergebnisse verfolgt.
Ja gut, als das Jahr losging, da gab es einen Spieler, den Madarasch, der hat jedes Match gewonnen und hat bis August gespielt, 2023, Wimbledon Quali gespielt, das erste Mal in seinem Leben sich, wie gesagt, in die berühmten Grand Slams gespielt. Dort, glaube ich, zweite Runde gegen Michael Moe in 3 Sätzen verloren. Also nicht nur auf Future-Level gute Ergebnisse gehabt, sondern halt auch dann auf den größeren Turnieren gut performt. Hatte dann 90 Matches oder knapp über 90 Matches in dem Jahr schon. Und ich dachte, er hätte sich dann verletzt, weil ich bin jetzt gerade in der Situation, wo ich relativ viele Matches schon habe. Habe dann mal seine Results quer gecheckt. Dachte so, okay, krass, was hat der da eigentlich für ein Jahr gespielt? Und dann auf einmal war er out of results. Und ich so, boah, okay, ich muss auch aufpassen. Irgendwann schießt es, glaube ich, dann übers Ziel hinaus. So einfach mit der Belastung. Ja, Pause, Regenerationsphasen einbauen. Und dann hat mir jemand gesagt, ja du, aber der Spieler saß neben mir, er meinte, ja, der ist gesperrt. Und ich so, wie, der ist gesperrt? Ja, wegen Fixing. Irgendwie 4 Jahre oder so. Und ich so, was? Ja, der hat sich gerade reingespielt. Wann ist das passiert? Deswegen, ich habe dir dann den Fall geschickt, weil du bist halt so die Adresse, jemand, der sich damit ein bisschen auskennt. Ja. Und ich kann jetzt nur sagen, mich hat es aufgrund der Results interessiert. Dann war ich überrascht, dass er nicht mehr spielt.
Aber da gehe ich jetzt mal kurz rein, damit wir chronologisch bleiben. Das grundlegende Problem bei Matchfixing ist ja, dass zu einem Zeitpunkt, wo sie dann erwischt oder überführt werden, sie ja nicht immer gerade unbedingt gerade fixen. Also jetzt, das ist ein perfektes Beispiel. Ja, du kannst ja nicht erfolgreicher spielen als er, und er war auf dem Weg. Ich habe extra nachgeguckt, 197 hat er gestanden zu dem Zeitpunkt. Also Slam-Qualis, und der wäre bei den Leistungen ja weiter hochgestiegen, er ist 26 Jahre alt. Beim Matchfixing ist es so, dass viele, die nicht aus so großen Verbänden kommen und die absoluten Top-Talente waren und dann vom Verband gefördert werden oder 2 große Sponsoren haben, dass die sich irgendwann mal überreden lassen von so einem Matchfixing-Ring. Die gibt es ja, es gibt einen armenischen Matchfixing-Ring, einen belgischen Matchfixing-Ring, spanischen Matchfixing-Ring, die ganzen Investigationen sind öffentlich, zu fixen, überreden lassen. Und das Problem ist, wenn du es einmal machst, haben die dich in den Händen und bedrohen teilweise Familie, wenn du Kinder hast schon, oder drohen an die Presse zu gehen und so weiter, und dann machst du es weiter und weiter. Irgendwann wirst du besser und besser und hast Ergebnisse, die dich finanzieren. Du kommst vielleicht sogar in die Top 100 rein. So. Und ich würde schätzen, dass wir momentan aktuell unter den 150 besten Tennisspielern um die 15 Spieler haben, die irgendwann mal in ihrer Karriere irgendwas gefixt haben aus Druckgründen, weil sie irgendwann mal damit angefangen haben, um sich die Karriere aber zu finanzieren. Und dann vielleicht eine gewisse niedrige Prozentzahl von diesen Spielern und noch andere Spieler, die tiefer stehen, die mehr noch kriminelle Energie haben, weil sie vielleicht wirklich Geld verdienen wollen und den Hals nicht voll genug bekommen. Aber er ist, glaube ich, das klassische Beispiel. Er wurde jetzt erwischt während des Wimbledon-Turniers, beziehungsweise hat ein Offizieller der ITIA gefordert, dass er sein Handy übergibt zur Untersuchung, und das hat er verweigert und wurde dabei gesichtet, wie er es seinem Bruder gegeben hat. Daraufhin gingen dann die Ermittlungen los, und es geht natürlich um Matches aus der Vergangenheit. Und ich nenne die beiden Spieler jetzt nicht, weil immer noch Rechtsstreits laufen tatsächlich, aber die meine Arbeit folgen, die wissen, es gab mal 2 Top 50 Spieler, die wir im ZDF in der Dokumentation auch angesprochen haben, und da ging es zum Beispiel auch nicht um die Spieler per se, also natürlich, die haben diese Vergehen gemacht, aber die wurden zum Beispiel auch aktiv angesprochen von dem Trainer, um den es ging, zu einer Zeit, wo diese beiden Spieler 400 gestanden haben und irgendwelche Futures gespielt haben und nicht professionell waren und abends feiern waren und was weiß ich. Und dann irgendwann kriegen sie den Kopf gewaschen, werden professionell, haben Talent, spielen gut. Einer von denen war im Australian Open Halbfinale und so. Und dann holt sich irgendwann die Vergangenheit an. Das ist krass bei dem Thema. Und das ist auch nicht, also die ITIA ist zum Beispiel auch immer Jahre hinterher. Ja, also ich bekomme, deswegen wusste ich das auch nicht, ich bekomme diese Pressemitteilung, die ploppen dann auf meinem Handy auf, und ich gucke dann immer nur kurz und sehe, ah ja, okay, Nummer 527, Karriere-High, manchmal sogar Nummer 900. Ja, okay, komm, Und dann gucke ich mir das selbst noch nicht mehr an. Ja, aber es geht momentan ist die ITA bei den Veröffentlichungen so von Spielern so 2018 oder 19 oder Schiedsrichter. Aber ich meine, Wally, wie oft habe ich dich schon gefragt, ob du irgendwas gesehen hast und so weiter. Das ist halt echt schwer, weil mittlerweile, ich meine, du kannst halt auch fixen, das dritte Aufschlagspiel zu 15 oder so. Ja, und wie willst du das genau rauskriegen? Aber ja.
Ja, aber also wenn ich daran denke, an so eine Situation, ich weiß jetzt nicht, ob mir per se der Spieler leid tun kann, wahrscheinlich, wenn jetzt erstmal so deine Motive, wenn man die jetzt, sage ich mal, priorisieren würde, wenn man so ein Ranking macht, was sind Motive, warum jemand sowas macht, und da habe ich schon Angst vor, muss ich sagen, dass ich, wenn ich gegen meinen Willen irgendwann mal, also es wird nicht passieren, um meine Karriere zu finanzieren, aber wenn
oder um den Podcast zu finanzieren.
Ja, schon eher. Also wenn
okay,
mich dürfen, jemand nicht höflich anspricht, sondern halt irgendwie, weil, wenn er dich danach zwingen kann, warum kann er dich nicht zum ersten Mal zwingen? Warum sollte er deine Familie bedrohen oder dein Umfeld oder dich, damit du nochmal ein Match fixst? Das könnte er doch auch das erste Mal machen. Mhm. Und natürlich, wenn jemand das erste Mal irgendwie was macht, zusagt, aus welchen Gründen auch immer, die können ja für die Person auch legitim sein oder nicht so schlimm. Das ist natürlich eine Situation, in der du nicht sein willst, dass jemand deine Karriere halt in der Hand hat und Druck aufbauen kann. Muss ja gar nicht mehr so weit gehen, wirklich mit Androhung von Gewalt, sondern einfach nur mit der Veröffentlichung, wie auch immer, und beweisen. Und wenn du dich dem dann entziehen willst, was wahrscheinlich nicht auch den allermeisten Spielern, ohne die jetzt in Schutz nehmen zu wollen, die Top 100 stehen, da schiebt doch, also ich glaube nicht, dass jemand ein Slam-Match schiebt, sondern es geht meistens um Vergehen, wie du schon sagst, aus der Vergangenheit, und dann wird halt draus gemacht, ja, Wettskandal, Wettbetrug im Tennis, aber es geht dann um viel, viel kleinere Vergehen, die sich gar nicht auf den aktuellen Fall jetzt bei dem Grand Slam Turnier oder so, es wird ja kein Halbfinale geschoben.
Nee, aber also, wir haben jetzt 24, French Open 22 stand ein Quali-Match unter Verdacht, das groß ausgeschlagen hat. Es gibt ja Sportradar, die das auch monitoren und so weiter. Auch ein bisschen zweischneidiges Schwert, weil die zahlen sehr viel Geld auch für die Rechte, auch an dir. Ja, die haben deine Persönlichkeitsrechte und können die dann auch an Wettanbieter weiterverkaufen. Und das ist eigentlich der Grund, warum du dann bei einem, mittlerweile nicht mehr, aber bei Futuren, aber bei Challenger-Turnieren theoretisch auch noch live wetten kannst und so. Abendfüllendes Thema auf jeden Fall, aber wir werden da auf jeden Fall auch weiter dranbleiben, weil es...
Erste Runde in Lugano, vor ein paar Wochen, spiele ich, Center Court, das ist eine Sabrina, die war halt voll im Finale, keine Ahnung, ein paar hundert Leute, erste Runde, vier Leute da, und ganz oben sitzen zwei, die auf einmal anfangen für meinen Gegner, also es ist der Lugano, italienische Schweiz, für den Franzosen, den richtig anzufeuern, nach Doppelfehlern von mir zu klatschen, und ich meine, kannst sagen, ist nicht schlimm, zwei Leute, aber sei mal in einer leeren Halle, wo zwei Leute auf einmal irgendwie immer wieder ins Spiel eingreifen, das macht eine Atmosphäre, wo du denkst, also das beeinflusst dich 100%.
Haben die mit einem Match angefangen? Einfach
so? Ja, mit einem Match.
Das heißt, sie haben live gewettet oder was?
Meines Erachtens schon. Und dann im Changeover sehe ich, dass der Supervisor zu denen oben hochgeht, was macht er? Macht ein Bild vom Center Court für Dokumentation, was auch immer. Dann war das Match 20 Minuten später vorbei. Ich habe gewonnen, dann bin ich zum Stuhlschiedsrichter hin und sage, ey, die beiden da oben, ich möchte, dass ihr die zumindest im Auge habt. Es kann nicht sein, dass der Supervisor dahin geht und danach wieder weggeht. Da muss ich daneben setzen, was auch immer, und gucken, weil die waren auch am Handy, natürlich. Also irgendwas war da. Man kennt doch die man merkt es doch, wenn auf einmal Leute extrem für den anderen sind und es sind jetzt keine Landsmänner und am Handy sind, das ist totaler Nonsens, muss irgendwas gewesen sein, und unglaublich unangenehmes Gefühl, nicht, dass die jetzt auf irgendwen einen Geldbetrag gesetzt haben, sondern einfach, dass jemand so proaktiv gegen dich ist, ja, einfach irgendwie unangenehm, wie gesagt, bei Doppelfehlern klatschen und so, ich meine, das beeinflusst dich einfach, ja.
Aber es ist ja auch schon crazy, dass du sofort aufgrund der Erfahrungswerte die Assoziierung hast, okay, die werden mutmaßlich live gewettet haben, weil die können, also ich weiß nicht, was der Spielstand war, aber die, bei 3-3 entwickelst du ja nicht plötzlich die Liebe für Spieler XY, dass du so abgehst, und es fällt halt brutal.
Ja, 100%. Auf.
Ja, schwieriges Thema. Wir werden, wann immer es Sinn macht, nicht um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber wann immer es Sinn macht und aktuelle Themen sind, werde ich mich auch nicht scheuen, diese Themen weiterhin anzusprechen. Wir sind gut durchgekommen. Es ist Mittwochabend. Du gehst heute noch zum Stern des Südens, zum großen FC Bayern. Kann man, dass du Bayern-Fan bist, ist ja kein Geheimnis, oder?
Ja, wenn du halt keine Follower haben willst, dann kannst du uns gerne sagen.
Ja, wir kommen über Qualität, über Inhalt, weil, also ein Bayern-Fan und ein Kaiserslautern-Fan, wir werden, darüber kommen wir nicht, darüber kriegen wir keine neuen Follower, aber wir haben es jetzt in der ersten Pilotfolge nochmal, die Stammhörer wissen das wirklich, dass ich in die dritte Liga absteige und du heute
auf den zweiten Platz in der Bundesliga abgestiegen bin, nach 11 Jahren. Ja. Nee, aber es ist Europapokal und
Rückspiel gegen Arsenal.
Da kann man ja sagen, ich unterstütze die deutsche Mannschaft. Ne?
Wie oft gehst du hin eigentlich?
Ja, immer, wenn ich da bin.
Hast du eine Dauerkarte?
Nee.
Okay, aber man kriegt immer Karten, oder?
Nee, aber wohne ja hier und Kontakt. Bin deswegen mit vielen Leuten befreundet und bin sehr froh über die Möglichkeit, öfters mal zum Fußball zu gehen. Wie gesagt, wenn ich da bin, ist nicht so oft.
Es wird ein geiles Spiel. Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe die Woche vor dem Hinspiel DFB-Pokal-Halbfinale geguckt, Saarbrücken gegen Kaiserslautern. Und eine Woche später habe ich geguckt, Arsenal gegen Bayern. Und es war auf jeden Fall eine andere Sportart, Disziplin. Also und Tempo war... Das ist kein... Also wenn das eine Fußball war, dann war das andere auf jeden Fall kein Fußball. Das war...
Ja, du, ich habe zur Guardiola-Zeit bei Bayern habe ich alle meine Fußballspiele, nur Bayern-Spiele. Und dann bin ich einmal Pokal gegangen, Bielefeld gegen Düsseldorf. Mhm. Und boah, fand's. Nee, der Unterschied ist krass. Und ja, dann, aber nicht, weil die anderen das so wenig können, sondern du schätzt einfach Wert. Vor allen Dingen damals, wie gut deine eigene Mannschaft, was die da eigentlich machen, komplett verrückt gewesen, diesen Kontrast zu sehen. Ja, so ist halt, wenn jemand Zverev guckt und dann halt bei mir Quali zu gucken, ne, beim BMW Open.
Oh, nee, der völlig unabhängig von dir, der Vergleich hängt total. Zum einen noch, um das Bayern-Thema abzuschließen, als Guardiola aufgehört hat, beziehungsweise als er noch war und dann aufgehört hat, habe ich bei Spox.com gearbeitet in Unterföhring. Grüße an Florian Regelmann, auch Patreon und mein ehemaliger Chef dort, einer meiner Mentoren damals, der auch meine Schwerpunkte gefördert und gefordert hat. Und die ganzen Fußballreporter, natürlich auch ein paar insgeheim Bayern-Sympathisanten und so, wie die den Carlo Ancelotti am Ende nur noch Schlechtes gewünscht haben, weil einfach der Spielansatz anders wurde oder nicht mehr zu halten war im Vergleich zu dem, was unter Guardiola gespielt wurde. Da siehst du schon, dass ja, also Ancelotti ist ein Welttrainer auch, hat krasse Qualitäten, gerade auch in der Menschenführung und so. Aber das mal zu dem einen Thema. Das andere Thema, wo ich überleiten würde, habe ich eigentlich schon wieder vergessen. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Kaiserslautern zu tun. Ah, nee, genau.
Können wir
nee,
schreiben.
Ob der Vergleich hinkt, sage ich, der Vergleich hinkt voll. Weil, wenn man als normaler Sportfan und auch als Tennissympathisant, wenn man zu einem Profiturnier geht und dich als momentan Nummer 300 trainieren seht mit einem anderen Profi und ihr in der Zone seid, bei Grundschlägen, dann denkt man so, ja, okay, kannst du nicht besser spielen. Also du kannst nicht besser Tennis spielen. So. Und da reden wir von 300, 400, 500 Spielern, wahrscheinlich sogar noch mehr, die das im Training so abrufen können. Und natürlich dann im Spiel kommt der Kopf dazu und so weiter. Aber ich finde, der Unterschied zu so einem Zweitligaspiel, Abstiegskampf, zu Champions League, ist wesentlich größer, als wenn du in der ersten Runde Quali spielst, als Achtelfinale Masters, de Minor gegen Fritz. Ja, da ist schon ein Unterschied da, aber nicht so. Okay, kannst du vielleicht sagen, zu den Hochzeiten, ja, wenn du mal sagst, Australian Open Finale 2012, Djokovic, Nadal, das war Computerspiel-Tennis, ohne Pausen, die danach auf dem Stuhl gehockt haben bei der Siegerehrung. Ja, oder wenn jetzt Sinner in Topform Finale spielt gegen Alcaraz irgendwo, da siehst du dann schon anhand der Länge der Ballwechsel und so, aber niemals so große Unterschiede wie im Fußball.
Ja, der 300-beste Fußballer, der spielt trotzdem bei
Wo
einem,
irgendwo in der ersten Liga, ja.
ja, bei einem Mega-Club, vielleicht nicht erste Elf, je nachdem.
Voll. Genau so
Aber ist im
musst du es
Kader.
sehen. So musst du es sehen. Der 300-beste Fußballspieler ist safe Nationalspieler. Ja.
Wahrscheinlich.
Gut, naja, auf jeden Fall gehst du da heute hin. Wir sind soweit durch mit allem, was wir eigentlich heute machen wollten. Wir wollen solche Themen mal ankratzen. Wir wollen Tennisthemen ankratzen. Wir wollen auch persönlich reden. Und das war heute ein Start. Angesprochen habe ich schon nächste Woche. Wenn alles gut geht, ist Ella Seidel zu Gast und du bist dann in ein paar Wochen wieder herzlich eingeladen.
Ja, wenn wir uns da zusammenschreiben können. Ich hoffe, der Kontakt der letzten Wochen wird sich in der Intensität, nimmst du mir nicht übel, aber nicht aufrechterhalten. Deine 2 Minuten Calls, die am Ende dann 25 waren, wo ich eigentlich zwischen Tür und Angel irgendwas anderes wollte. Also das nur zu Orga.
Bei wem muss ich mich
Also,
entschuldigen?
nee, bei mir, ich war manchmal einfach durch abends
Bei
und
deiner
dann
Familie.
alles gut. Ich habe schon irgendwie untergebracht alles, aber ja, freue mich auf jeden Fall, wenn wir
Aber
nächstes
es
Mal
war,
aufnehmen.
wir haben schon gut was geleistet, ne, in der Vorbereitung. Das also ist ein Konzept, Technik, Bestellen, hier das heute zu organisieren, das war schon ein bisschen was.
Ja, auf jeden Fall. Soll ja auch was bei rauskommen.
Gut, aber wir haben es gut überstanden. Bist du zufrieden mit der ersten Folge?
Ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Ich hoffe, wir bekommen möglichst viel Feedback. Ja, also
Ruf mal
gerne
auf.
auch Kritik und Anregungen, ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, bin gespannt, wie es ankommt. Hoffe, es hat euch gefallen und verbleibe dann mit den besten Grüßen. Bis zum nächsten Mal.
Ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt gleichberechtigt sind, machst du auch mal das Outro. Ich sage Tschüss schon mal an der Stelle und überlasse das letzte Wort Wally Massur.
Ja, vielen Dank an alle, die diese Folge bis zum Ende verfolgt haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Mit Yannick das Ganze aufzunehmen. Wie gesagt, war das erste die erste Folge zusammen und bin gespannt, was die nächste Zeit so bringt. Jetzt auch richtig durchzustarten mit dem Projekt wird auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Erfahrung und wie ich eigentlich gerade schon abmoderiert habe, wir freuen uns über jedes Feedback und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Ciao.